Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Eucharistisches Hochgebet, klar, das ist der, was man früher Kanon nannte. Hier ging es aber um ostkirchliche Traditionen. Es geht speziell um die Theologie, die dahinter steht, speziell die Christologie, also die Frage, wie Christus eben hier gleichsam ins Gebet genommen wird. Das geht also in die Geschichte der Theologie des 4., 5. Jahrhunderts, aber es geht letztlich ging es um die Frage auch, wie die Stellung des Priesters ist. Und da kommen wir eigentlich in eine sehr, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich die Frage, weswegen werden dort so viele Kirchen aufgegeben? Da sage ich mal ganz klar, weil wir bei uns im Westen ein falsches Priesterbild haben. Der Priester, der, also ich bin jetzt am Anfang sehr provokativ, der Priester, der seit dem 2. Jahrtausend, wo der Westen sich vom Osten, man kann sagen von der allgemeinkirchlichen Tradition getrennt hat, als Konsekrator versteht. Der Priester kann wandeln. Kürzlich hat das noch eine Referendarin, die noch bei mir studiert hat, in einer, also eine sehr gute Referendarin in einer Lehrprobe gesagt, das habe ich von der Mentorin gehört, da habe ich einen Wutanfall gekriegt. Das hat sie nicht bei mir gelernt. Das hat sie natürlich noch von früher so im Hinterkopf. Nein, der Priester, die hat dafür die Weihe, ist autorisiert, Gott zu bitten, dass er seinen Geist eben sendet, dass dieser Geist, der Geist, dass Gott selber wandelt und ihr dann von eben von Gott gewandelten empfangen, Christi Leib und Blut. Und das ist ostkirchliche, altkirchliche und auch altkirchlich-westliche Theologie, die aber, man kann sagen, in Vergessenheit geraten, so die dem Priester diese massive Rolle gegeben hat. Und dann kommt nach dem Konzil natürlich sehr schön die Aufwertung der Eucharistiefeier und so weiter, nicht? Und die Monopolisierung der Eucharistie. Kirchen sind nur noch dafür da, dass Priester daherkommen und wandeln. Und wenn keine Priester mehr da sind, braucht man auch keine Kirche mehr. Also muss man, wenn man weniger Priester hat, auch Kirchen schließen, denn die sind ja für sonst nichts mehr zu nichts nützlich. Eine ganz einfache Rechnung. Pro Priester 3 Kirchen, der Rest muss weg. Machen Sie mal die Rechnung auf hier im Bistum Essen. Ja. Und dann müsste man natürlich fragen, ja, wie müsste man eigentlich anders denken? Und das versuche ich Ihnen deutlich zu machen. Also ich bin selber Priester und bin es gerne, ja, nicht, dass ich jetzt, ich würde jetzt hier eine Priesterschelte machen, nicht? Wenn der Pfarrer da wäre, ich würde uns da, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Nein, es geht darum, dass das wieder wirklich richtig zurechtgerückt ist. Und ich bin übrigens überzeugt, wenn wir, und es gab Ansätze auch beim 2. Vatikanischen Konzil in diese Richtung, nämlich ein richtiges Verhältnis zwischen unserem gemeinsamen Priestertum, das ich auch habe. Ich bin auch Laie, Mitglied des Volkes Gottes, Getaufter und Gefirmter. Das ist das tragende Fundament. Und habe eben dann auch in der Diakonen- und Priesterweihe diesen besonderen Auftrag bekommen, innerhalb dieses Gemeinsamen dann noch mit dafür zu sorgen, dass bestimmte Dienste vollzogen werden. Das Wort Gottes verkündet und die Sakramente gespendet werden. Aber das ist innerhalb dieses tragenden Gemeinsamen. Und das hat das Konzil ansatzweise zum Ausdruck gebracht, aber leider nicht zu Ende gedacht. Und daran kranken wir heute und das wirkt sich eben bei uns so massiv eben leider aus, unter anderem in dieser sehr problematischen Neuorganisation der Bistümer mit diesen riesen pastoralen Einheiten, Priester zentriert, die Kreise werden immer größer geschlagen, die Zirkel müssen immer weiter auseinandergehen, die Beine von den Zirkeln, weil eben immer weniger Priester da sind. Entsprechend wird eben dann auch die Sakralbaulandschaft, also die Kirchengebäude, werden immer weiter ausgedehnt. Jetzt unabhängig mal von den finanziellen Fragen, die natürlich im Bistum Essen anders sind als im Erzbistum Köln, das ist ganz klar. Aber im Erzbistum Köln wird auch ungefähr jede Woche eine Kirche aufgegeben. Und das geht so unter der Hand. Und die hätten es wirklich nicht nötig. Gut, was will ich sagen? Ich will erstmal hier den Fragerotzer, den haben wir ja schon geschnitten. Übrigens habe ich hier im Bistum eine Vergangenheit. Ich war 9 Semester lang, von 1984 bis 1989, bevor ich nach Bonn kam, war ich Professor in Bochum, meine erste Professur, und habe das sehr, sehr gerne getan. Bin eigentlich weinenden Auges hier weggegangen, aber ich wurde auch damals von meinem Bischof Klaus Hämmerle sehr bedrängt, eben nach Aachen zu gehen. Der Nachfolger hat dann, also Bischof Muslimov hat dann die Aachener Priesteramtskandidaten von Bonn weggezogen nach Münster, nicht, aber ich bin dem da nicht gefolgt, sondern in Aachen, in Bonn geblieben. Frage Horizont und Text. Seht da das Bild, das vor gut einem Jahr durch die Presse ging, nämlich als bei uns, ich bin Aachener Diözesan, in unserem Braunkohlegebiet, der Immerater Dom abgerissen wurde, eine wunderschöne romanische doppeltürmige Kirche. Und da wurde das mal so richtig schlagartig allen bewusst, was für ein Desaster diese Braunkohlebaggerei ist und dieser Kirchenabriss oder der Kirchenschwund. Das ist natürlich eine andere Ursache, als wenn es aus finanziellen oder aus sonstigen Priester- oder Gläubigenmangel geschieht. Aber immerhin. Hier ein Zitat von dem der nennt sich Wirtschaftsberater und Erik Flügge, diesen jungen Autor. In den deutschen Diözesen geht die Angst vor Kirchenschließungen um. Ich freue mich auf jedes einzelne geschlossene Kirchenportal. Jeder Schlag der Abrissglocke gegen einen Glockenturm ist ein Geläut, das mir Hoffnung macht. Das ist Flügge ist ja kein Atheist, sondern er will sagen, Kirche soll eben anderswo stattfinden, da wo Leute zusammenkommen. Und er meint, dass eben die Kirchengebäude aus Stein gleichsam hindern würden. Aber das ist ja genau das Problem, was ich anfangs deutlich machte, dass die Kirchen, dass unsere Gemeinden oder dass unsere Denke von Kirche im Grunde genommen verkümmert ist. Kirche als Angebot, das von Priestern oder eben auch ihren Helferinnen und Helfern eben dann gemacht wird und dass die Leute eben dann bestimmte Dienste bekommen. Und wenn eben diese Dienstanbieter nicht mehr da sind, braucht man auch die Gebäude nicht mehr. Und ich will eben einen neuen Ansatz machen, da ist dann von den eben immer noch vorhandenen Gebäuden vielleicht einen ganz neuen Ansatz wagen. Warum? Weil ich glaube, dass gerade die Kirchen, die Sakralgebäude, die Kirchengebäude so etwas wie Leuchttürme sind, die unsere Gesellschaft braucht, die jede Gesellschaft braucht. Warum? Das hat also der unlängst verstorbene Ernst Wolfgang Böckenförde, der berühmte Jurist, gesagt. Der berühmte Satz, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und das ist ja ungenommen die Basis unserer ganzen Demokratie. Nach diesem Desaster des sogenannten Dritten Reichs, dass also hier da Institutionen da sind, also das Subsidiaritätsprinzip, die nun, also vor allen Dingen die christlichen Kirchen, die beiden großen Kirchen, die nun gewährleisten, dass hier einfach bestimmte Dinge vollzogen werden, wo der Staat keinen direkten Einfluss hat. Nehmen wir den Religionsunterricht an den Schulen, nehmen wir auch die theologischen Fakultäten und überhaupt die freie Religionsausübung. Trennung von Kirche und Staat, aber dennoch ein sehr starkes Miteinander, ein Zusammenwirken in bestimmten Bereichen, so wie das kaum ein anderes Land bekennt, wie eben Deutschland. Ein anderer Text, eine Arbeitshilfe, Liturgie und Bild. Ich war damals Leiter der Arbeitsgruppe, die dann verblichen ist, weil Kardinal Meister das so wollte, über Architektur und christliche Kunst. Wir haben also da so eine Arbeitshilfe, Liturgie und Bild gemacht, vor 20 Jahren. Die Geschlossenheit des Raumes lebt aus Spannungsfeldern, die dadurch entstehen, dass einzelne Elemente, liturgische Orte, Bilder, Geräte, Objekte und einzelne Dimensionen wie Lichtführung, Farbgebung, Ausrichtung und Verteilung des Raums, Proportionen in Zahl und Maß, miteinander in Beziehung gesetzt werden. Wie schon aus der Perspektive der Feier angedeutet, aber vorher die Rede von, weisen der Kirchenraum und jedes Kunstwerk in ihm über sich und die gegenseitige Bezogenheit hinaus. Dieser Blick durch die künstlerische Form kann zum Überschritt auf Gott hin will. Das heißt, Kirchenräume sind, wenn sie denn offen sind, aber auch von außen sind sie schon, Bauwerke sind, Kunstwerke sind, man könnte sagen, Raummarker, die einfach einen Verweischarakter haben, die über unseren Alltag, über unsere Banalität hinaus verweisen wollen. Stellen Sie sich mir einmal vor, eine Landschaft ohne Kirchturm oder als ich nur hierher gefahren bin, ich die relativ banale Einfamilienhausarchitektur, eben, wie das eben in dieser Zeit so war, und dann doch ein sehr markantes Gebäude eben dieser Kirchenbau. Stellen Sie sich den mal weg vor. Oder wenn es dann zu einer Neunutzung kommt, wenn er dann wirklich jetzt, da kann man natürlich auch Luxuswohnungen draus machen oder so, aber dann ist er der Allgemeinheit genommen. So ist er der Allgemeinheit, steht er zur Verfügung. Ich hoffe, dass er auch schon mal wenigstens außerhalb der Gottesdienstzeiten offen ist, dass man auch dann diesen Verweischarakter, von dem hier die Rede ist, auch mal erfahren kann. Das ist, glaube ich, ganz, ich komme ja noch mal darauf zurück oder in etwas anderen Gesichtspunkt. Der jetzige Direktor der Karl-Rahner-Akademie in Köln hat auf diesen sehr pointierten Vortrag von Erik oder Beitrag von Erik Flügel geantwortet. Der war also der Norbert Bauer war damals Pastoralreferent eben im Kölner so Stadt, nicht direkten Innenstadt, sondern in der Stadtperipherie der Innenstadt tätig, also in einer Pfarreigemeinschaft. Also wo er schreibt, zu meiner Wirkungsaufgabe zählt die drittgrößte Kirche Kölns. Der neoromanische Kirchenbau von St. Michael ist für die Gottesdienstgemeinde viel zu groß. Meistens reichen die Bänke in der Apsis für die nicht ganz so jungen Gottesdienstbesucher. Daher entwickelten Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstände erste Ideen, um den Kirchenraum zu verkleinern, also praktisch eine Teilumwidmung zu machen. Büro- und Versammlungsräume sollten durch kluge Architektur im großen Kirchenschiff Platz finden. Diese ersten vagen Pläne stellten wir Menschen vor, denen wir sonntags nicht im Gottesdienst begegnen. Wir luden ortsansässige Gastronomen, Kreative aus den umliegenden Bürogemeinschaften und Vertreter der Politik an einem Samstagmorgen in die Kirche ein. Und die zeigten uns die rote Karte. Die ganze Stadt wird verdichtet und jetzt fangt ihr auch noch damit an. Wenn ich meine Ruhe haben will, gehe ich hier in die Kirche. Hier habe ich keinen Handyempfang. Ich freue mich über diesen schönen Raum. Ich muss noch nicht einmal Eintritt bezahlen. Diese wenigen Statements zeigen, dass ein Kirchenraum offenbar mehr ist als ein Zweckbau für Gottesdienste. Er ist in einer kommerziellen Gesellschaft für viele Menschen ein Ort, der nicht der kurzfristigen Gewinnmaximierung unterworfen ist, sondern einer Ahnung von Heiligkeit Raum gibt. Nicht zuletzt deswegen zahlen sie weiterhin Kirchensteuer. Ich denke, auf Dauer ist es vielleicht gut, dass man schon mal diese Planung gemacht hat, dass man mal weiß, also man kann auch wirtschaftlich für die Erhaltung des Raumes da was machen, indem man da diese Einbauten macht und dennoch eben einen kleineren Teil als Sakralraum erhalten. Also das mag man dahingestellt sein. Aber diese Reaktion ist auch hochspannend. Ja, dass Leute sagen, erhaltet uns diese Räume. Wir brauchen diese Räume. Auch wenn wir nie in den Gottesdienst gehen. Aber diese Räume sind uns wichtig. Und dann die Reaktion, wir sehen das Bild dieser sehr schönen Kirche. Die Resonanz auf unsere Umbaupläne war und ist für die Kirchengemeinde Motivation, den Kirchenraum zu erhalten und ihn zu nutzen, zum Beispiel für Added Amen, ein Projekt, mit dem die Kirchengemeinde die Türen dann öffnet, wenn sich im Sommer auf dem Brüsseler Platz hunderte junger Menschen treffen, um unter dem Kirchturm ihre Zeit zu genießen. Ich also sehe auch hier dann eine ganz neue, ein neuer Impuls, der jetzt nicht von innen her kommt, also ich muss mir was überlegen und wir müssen was machen, sondern dann ist was los und lassen uns mal von außen inspirieren. Ich war jetzt vorige Woche noch auf einer großen Tagung des Bistums Linz, also Oberösterreich. Da wurde ein Projekt aus Stuttgart vorgestellt, große Marienkirche, auch so ein neogotischer Riesendom, als so die Arbeiter da reinströmten, die katholischen Arbeiter, dieses protestantische Stuttgart brauchten eine große Kirche, die größte Kirche da. Und dann war auch eben 20 Leute kommen dann noch in die Sonntagsmesse, was machen wir mit dem Ding? Und da kamen ganz junge Leute, die haben da irgendwie was gemacht und dann so ein Pastoralreferent hat die entdeckt, die kamen von der Uni und dann haben die da Projekte entwickelt. Und plötzlich ist das Ding floriert und es sind tolle Sachen, die da stattfinden, ganz ungewohnt, aber eben da ist Leben und das inspiriert sich und befruchtet sich gegenseitig und die Gemeinde, auch die Gottesdienstgemeinde ist aufs Vielfache schon wieder angewachsen. Also auch das sind also spannende Beispiele. Rettet St. Barbara kennen Sie vielleicht, das ist also hier in Duisburg die Barbara-Gemeinde, die ja sich ja auch ganz selbstständig gemacht hat. Das ist also ein Projekt, das, ich weiß nicht, wie es jetzt steht, aber voriges Jahr oder so, war das schon spannend, das mal auch im Internet zu beobachten, wie also hier auch eine Gemeinde sich mal auf den Weg macht. Ich will aber nicht darauf sprechen kommen, sondern nur auf die These. Meine These lautet, die derzeitige Umnutzungsdebatte ist in eine Nutzungsdebatte zu überführen. Die identitären Potenziale der Sakralbauten, also das, was Sakralbauten, wie diese Leute, die da an dem Samstag morgen in die Kirche kamen und sagten, ist das nicht toll, was wir damit machen? Nicht, oder können wir Büros und Start-ups und sonst was machen? Sagt, nein, das wollen wir alles nicht. Wir wollen diesen Kirchenraum, wie er ist, weil wir da einfach mal in einem Raum sind, wo wir keinen Handyempfang haben. Ja? Das sind diese identitären Potenziale, die aber auch darin liegen können, dass man vielleicht auch was anderes darin macht. Das muss man erst herausfinden. Das wissen wir nicht, wie sich dann in so einem Raum entwickelt. Man muss eben die Leute fragen und sie hineinholen, die eben hier mit diesem Raum in irgendeiner Weise in Kontakt sind. Also diese identitären Potenziale der Kalbauten für Kirche und Gesellschaft sind noch zu entdecken und kreativ zu entfalten. Hier sehe ich, meine Damen und Herren, eine ganz große Zukunftsaufgabe, auch für die Entwicklung unserer Gemeinde. Und ich sehe es als fatal an. Und hier spreche ich hier vor allen Dingen auch als Aachener Diözesan, wo ich also seit vielen Jahrzehnten in diesen Kommissionen drin bin, die aber nicht in diese neuen Prozesse eingebunden sind. Also Liturgiekommission, Kunstkommission, wo ich drin bin. Diese neuen Prozesse werden anders daneben organisiert, ähnlich in Köln und in Essen, soweit ich das sehe, auch. Ja? Das heißt also, da werden neue Strukturen geschaffen, um diesen ganz neuen Weg zu gehen. Und es wird überhaupt nicht, und es geht voll aus dem Blick, welche Potenziale da sind. Und zu diesen Potenzialen gehören eben auch die Kirchenräume, aber die werden nicht beachtet. Ich habe also jetzt in Aachen noch versucht, heute bei dir heißt dieser Prozess, die nochmal draufzusetzen, liebe Leute, ihr könnt doch so einen Prozess nicht machen ohne die Kirchenräume. Das könnt ihr doch nicht diesem Immobilienmanagement überlassen. Und ich sehe auch im Bistum Essen, die haben ja diese Einrichtung jetzt geschaffen, aber das ist, wenn ich das recht sehe, eine reine auf Immobilienmanagement und auf Verwertung angelegte Angelegenheit. Und nicht das, was wir eigentlich wollen oder was ich will, dass man zunächst einmal Potenziale offen lässt. Und das sind eben auch noch, immer noch auch liturgisch-religiöse Dinge, die mit im Spiel sind, nicht mehr in dieser allbeherrschenden Situation, aber die Gemeinde hat immer noch einen Fuß drin und sollte ihn auch drin behalten, möglichst. Es kann sein, dass es nicht möglich ist, gut, dann eben nicht, aber sie kann oder sollte diesen Prozess dann noch begleiten und nicht sagen, also bitteschön, haben wir nichts mehr mit am Hut, der Investor soll damit machen, was er will. Ich will auch noch gleich noch deutlich machen, dass das eigentlich auch nach Kirchenrecht so nicht geht. Aber gut. Einige Beispiele von Umnutzung, das könnte man vervielfältigen und hier im Bistum Essen gibt es gute und schlechte Beispiele zuhauf, das ist ganz klar. Ein Beispiel aus dem Bistum Aachen. Elisabeth Aachen, eine Kirche aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, jetzt Digital Church, die wurde veräußert, also 2016 entwidmet und dann veräußert und ein Investor hat sie gekauft und an ein Start-up-Unternehmen Digital Hub weiter vermietet. Das ist also jetzt praktisch ein Zentrum, wo sie diese ganze digitale Welt, also auch die von der Technischen Hochschule und so weiter, hier so eine Ikone hat, ein Sakralgebäude, mit dem die auch Reklame machen. So hat der Raum eben vor der Entwidmung ausgesehen. Und das ist markant, weil der steht, wenn man von der Autobahn kommt, von Köln, steht er also über dem Europaplatz sehr deutlich als markanter Bau da. Ich sehe also hier ein langer Tisch und so Boxen, in denen man dann arbeiten kann. Und eben die Damen auf der Kante, das sind also einige sakrale Gegenstände, mussten aus Denkmalschutzgründen bleiben. Ich bin auch nicht mehr unbedingt, also es wäre eine bessere Alternative gewesen, nämlich die Caritas wollte das übernehmen und dann ein Zentrum machen, das wäre die gute Alternative gewesen. Die 2 Millionen hat das Bistum nicht aufbringen wollen, sie hätte es gut können, nachher haben sie es bedauert. Ich hätte aber zumindest, wenn man es denen gegeben nur mal gegeben hat, aber zumindest im Turm, da ist eine Turmkapelle, statt also da ein Café einzurichten, hätte ich einen Raum der Stille eingerichtet, den auch von der Gemeinde auch weiterhin in der Hand behalten. Nicht um deutlich zu machen, auch wenn ihr jetzt hier Start-up macht und Events macht, es bleibt ein sakraler Raum. Denn die spielen ja damit und die profitieren davon. Und das denen zu überlassen, zu dem, also zu diesen herabgesetzten Preisen machen wir es nicht. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und faktisch tun es Leute. Es gibt also Leute, das sagen die, ich habe jetzt noch eine Magisterarbeit drüber bekommen, und die hat dann in Gesprächen dann herausgefunden, dass wirklich Leute sich von diesem Raum auch positiv angesprochen fühlen. Also die Sakralität des Raumes wirkt weiter. Aber es gibt keine Ansprechpartner. Also hier ist ein großes Versäumnis der Gemeinde. Anders hier kennen Sie sicher Heilige Familie Oberhausen, die ja schon seit langem, also seit 2008 Tafelkirche ist, wo man also hier dann eine soziale Nutzung für diesen wunderschönen Raum von Rudolf Schwarz gefunden hat. Ein sehr interessantes Projekt in Bonn, St. Helena, ein kaum auffallender Bau, weil er in der Häuserzeile verschwindet, von Emil Stephan, eben auch einer der großen rheinischen Baumeister. Sie sehen das Innere beherrscht von diesem Carrara-Marmor-Altar, der auch nicht raus konnte und Gott sei Dank nicht raus konnte. Der Raum ist auch nicht entwidmet worden, aber es finden eben alle möglichen Veranstaltungen, nicht alle möglichen, sondern alle im Raum möglichen Veranstaltungen statt. 100, habe ich jetzt noch gehört, 120 Veranstaltungen pro Jahr. Also ein weiß Gott gut genutzter Raum. Für viele Dinge, also viele Konzerte, Vorträge, aber auch Tanz und so weiter. Theater viel. Und ganz wichtig, dass unten noch, der Kirchenhaus im ersten Stock und im Erdgeschoss ist noch eine kleine, schöne Kapelle erhalten, wo auch noch Gottesdienst stattfindet. Sodass also dieser Bau auch noch nach wie vor ein geistliches Herz hat. Und wichtig, ein Trägerverein, wo ich auch Mitglied bin, ist also praktisch verantwortlich für das, was da läuft. Und die Gemeinde ist also ganz stark mit im Trägerverein drin, also auch die Leitung der Gemeinde, also sodass also hier eine enge Verzahnung nach wie vor vorhanden ist. Damals wollte das Erzbistum unbedingt, dass die Gemeinde diesen Raum verkauft. Ich meinte, man könnte da eine schöne Squash-Halle einrichten. Wir haben über eine andere Kirche von Gottfried Böhm haben wir eine Buchdokumentation gemacht, Ursula in Hürth-Kalkscheuren. Da hatte sich der damalige Generalvikar und heutige Weihbischof damit gebrüstet, wir kriegen auch denkmalgeschützte Kirchen vermarktet. Muss ich leider sagen, dass unsere Hierarchien in dieser Richtung sehr, sehr unsensibel sind. Gut, oder nicht gut, in andere Richtung. Wieder nicht mehr. Ein letztes Beispiel, auch im Ruhrgebiet, Stadtteilzentrum Q1 in Bochum, eine evangelische Kirche, aus der ja dann auch mit vielen Trägern und auch unter Beteiligung der Gemeinde ein soziales Zentrum geworden ist. Man hat aber dann eben das so architektonisch geschickt hingekriegt, dass der eigentliche alte Chorbereich nun diesen Raum der Stille bildet, wo dann auch nach wie vor die evangelische Gemeinde ihren Sonntagsgottesdienst hält, die also dann sehr klein ist, aber es reicht eben dann für die Füllung, sodass also hier auch hier in diesem ansonsten säkularen Gebäude, wo also alle möglichen, auch viele Muslime und so weiter dann auch hinkommen, dennoch eben auch ein spirituelles Herz gleichsam in der Mitte schlägt, was mir auch eine sehr sinnvolle und gute Nutzung ist. Ich komme jetzt auf ein Dokument zu sprechen, Leitlinien, Auflassung und kirchliche Nachnutzung von Kirchen. Dazu gebe ich Ihnen ein Handout an die Hand. Es gibt noch ein paar allerdings nicht so gut formatierte Exemplare, wenn Sie vielleicht mal rumreichen. Wenn es rumgeht, kann ich ein paar Dinge dazu sagen. Was Sie auf dem Bild unten links sehen, das ist die Jugendkirche in Köln, also die Kirche St. Johann Baptist, ehemals eine Pfarrkirche, da kippte irgendwann der Turm um wegen des U-Bahn-Baus. Also da ist ja nicht nur das schlimme Geschichte mit dem Stadtarchiv passiert, sondern der schiefe Turm von Köln hatte dazu geführt, dass man wirklich ernsthaft erwog, diese Kirche abzureißen, obwohl es also ein ganz alter Ort ist, also eine alte, noch romanischer Ursprung dieser Pfarrei, also eine der ältesten Pfarreien in Köln, zu St. Severin gehörig. Und nach dem Krieg zerstört und von Karl Band, einer auch der bedeutenden Architekten, wieder aufgebaut, mit diesem fast Tabernakel eben Also das alte Hauptschiff ist ja stehen geblieben. Und dann hat man sich aber Gott sei Dank dafür entschieden, es zu ertüchtigen wieder und ein Jugendzentrum zu errichten. Der frühere Generalvikar Dominik Meiering hatte das gemacht. Der ist jetzt Stadtpfarrer von Köln geworden. Und also Krux heißt das. Und interessanterweise hat man für dann die Kardinal Ravasi und der Päpstliche Kulturrat in Rom, die haben eine Tagung gemacht voriges Jahr im November und die haben also Krux gleichsam als Markenzeichen, also auf die Plakate und die Flyer dann drauf gesetzt, weil das denen für die also ein tolles Beispiel ist, wie man eben mit einem Raum umgehen kann, also auch eben wie er in einer neuen oder anderen Nutzung, meine hier ist natürlich eine kirchliche Nutzung, bleiben kann. Aber Krux hat also einen Teil, den unteren Teil abgetrennt, wo also dann ein Café und ein Jugendzentrum daraus geworden ist, also eine Zonierung des Raumes, sodass also hier auch unterschiedliche Möglichkeiten bestehen. Das Rechte ist natürlich eine Ruine, also das ist also praktisch hier ist so das ganze Spektrum eben einer Nutzung möglich. Ich will jetzt diese Leitlinie nicht im Einzelnen durchgehen, sondern Ihnen nur anhand des Handouts so ein bisschen die Grundidee erklären. Auf der Rückseite ist übrigens ein Artikel, den ich vor ein paar Wochen in der Kölner Kirchenzeitung veröffentlicht habe, wo auch nochmal die Grundidee dahinter steht. Es gab also einen Kongress eben Ende November in Rom, auf dem diese Leitlinien auch diskutiert wurden. Es gab auch Referate. Ich selbst habe was über die interkulturellen und interreligiösen Dimensionen dieser ganzen Nachnutzungsfrage dann referiert. Und Vertreterinnen und Vertreter vieler Nationen, vor allen Dingen Europas, aber auch darüber hinaus, haben dann diese Leitlinien diskutiert und modifiziert und verabschiedet. Was ist die Grund? Also grundsätzlich ist natürlich bei uns und speziell in unserem Raum und sicher auch in diesem Bistum, wo Kardinal Hengsbach ja wirklich ein sehr fleißiger Kirchenbauer war, zu viel gebaut worden. Das ist also in diesem Maße so nicht der Fall anderswo. Dennoch ist das Problem, dass Kirchen auf in größerem Maße überzählig sind, sage ich es mal so, ist sehr verbreitet. In Italien zum Beispiel ist das ein Wahnsinnsproblem, vor allen Dingen mit den Klöstern. Da kommt also auch eine Lawine, da ist schon längst im Gang, die ist also unübersehbar. Zugleich aber, und das ist eben das Spannende, sieht man jetzt gesamtkirchlich, also hier ist also speziell Kardinal Ravasi, also praktisch der Kulturminister des Papstes, sieht eben damit auch die Möglichkeiten, die entstehen, wenn Kirchenräume nicht mehr in der oder ausschließlich in der klassischen Nutzung als eben Gottesdiensträume für Gemeinden gebraucht werden. Und das ist genau dieser Ansatzpunkt, dass man also jetzt nicht praktisch wird nicht mehr gebraucht, weg damit denkt und sagt, wie und wo versuchen wir jetzt Gemeinde neu zu bilden, sondern dass man sagt, wie können Kirchengebäude Kristallisationspunkte werden für etwas Neues, wo auch Gemeinde in irgendeiner Weise beteiligt ist und wo sie vielleicht auf diese Weise auf eine ganz neue Weise missionarische Gemeinde wieder werden kann. Dass wir also entdeckt, also hier findet Begegnung statt von Menschen und diesen Menschen können wir auch etwas sagen. Das ist praktisch dieser Grundansatz. Da kommen natürlich auch noch andere Dinge hinzu, dass man grundsätzlich sagt, Sakralgebäude sind kulturelle Werte. Auch wenn ein Kirchenbau nicht oder noch nicht unter Denkmalschutz steht, der steht wahrscheinlich nicht unter Denkmalschutz, sondern steht er schon. Ah ja, wunderbar.
Ganz frisch.
Das ist ja auch den Bistumsleitungen gar nicht recht, wenn die unter Denkmalschutz gestellt werden. Da kann man sich schlechter veräußern. Aber auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz gestellt werden, auch wenn sie noch nicht mal besonders, zum Beispiel diese Kirche da in St. Barbara in Duisburg ist, glaube ich, keine besonders wertvolle Kirche. Aber darauf kommt, sie ist ein hoher kultureller Wert. Ja, und das ist der Ausgangspunkt. Natürlich, also wenn es jetzt eine romanische Kirche ist, klar, da kommt dann natürlich noch einiges hinzu. Aber auch diese Kirchen, die also aus dem vorigen Jahrhundert stammen, die Geschichte gemacht haben, wo Generationen von Menschen gelebt haben, das ist ein hoher Wert. Und hier ist uns, muss man wirklich sagen, in den vergangenen Jahrzehnten einiges aus dem Blick geraten. Diese Sorgfalt im Umgang mit den Dingen, das ist auch eine ökologische Frage. Mit welcher Lust, wenn man diese Abrissbilder von Kirchen sieht, wunderbare Kirchen, weil da abgerissen werden. Rein ökologisch ist das ein Desaster. Es gibt heute Architekten, die reißen gar nicht mehr ab. Sondern die sagen, man kann auch Plattenbauten so ertüchtigen, dass es wunderbare neue Wohnbauten werden. Und wieso muss man wunderschöne Kirchengebäude, nur weil man jetzt im Moment keine wirtschaftliche Nutzung weiß, abreißen und dann irgendwelche dämlichen Kisten dahin stellen? Ich sage das mal so. Natürlich, im Einzelfall wird man immer eine Begründung haben und so weiter, aber das Papier sagt eben zunächst mal, Moment, stopp, das sind kulturelle Werte von der Geschichte her, aber auch von der Ökologie her, aber auch von der Architektur, vom Städtebaulichen her, da können da nicht einfach so umgehen, als wären das nur reine Immobilien, mit denen man also dann immobilienwirtschaftlich mal so locker mit wirtschaften kann, wie mit irgendeiner, was weiß ich, Industrieimmobilie oder sonst was. Ich will das im Einzelnen nicht durchgehen, sondern nur, das sehen Sie zum Beispiel unter vier, nicht, also Resilienz, Nachhaltigkeit, Mitverantwortung, Planung, also Dinge, die also sehr stark auf gleichsam bremsend wirken sollen, um deutlich zu machen, liebe Leute, macht es euch nicht so einfach. Und es wird sehr viel Wert auf Inventarisierung gelegt. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen etwas, vor wenigen Wochen, ich glaube vor 14 Tagen, konnte man im Internet Paramente, also Messgewänder, kaufen aus den 30er Jahren. Das ist eine ganz interessante Zeit, weil da eben so expressionistische Dinge gemacht worden sind. Und der sie gekauft hat, das ist aus meinem Bekanntenkreis, fand dann das Wappen des Domkapitels vom Berliner Dom. Das Berliner Domkapitel, die haben also jetzt diese Sakristei aufgeräumt, weil die ja da jetzt renovieren, meinte, sie könnten die alten Paramente dann bei eBay verkaufen. Das ist so gegen das Kirchenrecht. Das ist ein Verstoß sondergleichen. Das ist absolut No-Go, was die da gemacht haben. Das ist, erstens mal sind das sakrale Dinge, die man überhaupt nicht auf den Markt bringen darf. Zweitens ist das kulturelles Gedächtnis, was einfach zerstört wird. Und drittens sind es auch nochmal künstlerische Werte, von denen die wahrscheinlich gar nicht wissen, was das wert ist, was die da also für einen Spottpreis da abgegeben haben. Ja. Also dümmer kann man also nicht sein, wie es also in diesem Fall gelaufen ist. Gut, nur als Beispiel, nicht? Also hier soll etwas dagegen gesetzt werden. Ich will aber jetzt nur auf die abschließenden Bemerkungen zu sprechen kommen, weil man hier nochmal die Grundtendenz deutlicher, abschließend empfehlen, die das nochmal zusammenfassen. Das ist erstens die Pflege des religiösen Kulturerbes ist Aufgabe der ganzen Gemeinschaft. Also hier ist das, was ich anfangs sagte, also die Pfarrgemeinde natürlich oder die Gemeinschaft als erstes, aber in Verbindung eben mit der Kommune, mit also all den anderen Institutionen, aber auch den Gemeinschaften und Verbänden und so weiter, die also vor Ort sind. Dann die theologische Ausbildung hat sich darauf zu beziehen, was viel zu wenig geschieht. Also in unserem Curricula, also in den Lehrplänen in Deutschland, ist das viel zu wenig verortet. Wir haben uns darum bemüht, aber es ist ganz schwierig. Inventare habe ich schon genannt, die also oft ganz, mein Bistum ist da ganz schlusslich, muss ich sagen, Bistum Aachen. Ich weiß nicht, wie das in Essen gemacht worden ist. Ich hoffe, dass das eben im Zuge eben dieses Prozesses seit, 2005, dass das gelaufen ist. Dann bei der Entscheidung über die Zukunft von Sakralgebauten müssen die Zivilgesellschaft, Fachleute und alle potenziell Interessierten einbezogen werden. Das ist ja oft so, dass diese Dinge dann mehr oder weniger intern abgehandelt werden. Das sagt das Papier geht so nicht, sondern die müssen einbezogen werden. Das heißt, das muss ein Prozess sein, weil eben, das war die Frage, wem gehört das Gebäude? Es gehört zwar juristisch der Pfarrgemeinde, aber einiges gehört es der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Gesellschaft. Und das Spannende eben ist, man kann, also diese Gebäude haben einen immateriellen Wert, der den normalen Berechnungswert, also wie der immobilienwirtschaftlich normal berechnet wird, bei weitem übersteigt. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, also wir haben jetzt ein Forschungsprojekt bekommen, wo wir einen Immobilienwirtschaftler dabei haben, der hat eine Berechnungsbasis, also der Berechnungsgrundlage, wo er das also auch empirisch nachweisen kann, also eine ganz neue Berechnung von Kirchengebäuden, Sakralgebäuden, da kommt er auf ganz andere Summen. Das heißt also, wir verschleudern eigentlich unsere Sakralgebäude, wenn wir sie irgendwelchen Investoren geben, weit unter Preis. Und die sahnen das dann gleichsam für sich ab. Und damit muss man natürlich sagen, damit verschwenden wir auch Kirchensteuern natürlich. Ja. Und geben sie praktisch dann für nichts den Nachnutzer. Sechstens, bei Veräußerung sollte eine Nachnutzungsklausel eingeführt werden, was natürlich schwierig ist. Also beim Wiederverkauf wird es natürlich schwierig. Wir haben das bei Hürtgall Scheuren, haben wir dokumentiert, wie der Käufer das Lot wieder loswerden wollte, hatte dann diese Kirche im Internet angeboten als Loft und sonst was. Ja. Ein ganz wertvoller, auch hoch- und Denkmalschutz stehender Bau. Und Gott sei Dank hat es dann ein Kunsthändler, Jablonka, gekauft, der jetzt da einen sehr schönen Ausstellungsraum macht. Also insofern ist das nochmal gut gegangen. Ja, aber wenn der mal nicht mehr ist, dann kann es irgendwie wieder jemand anders nehmen. Also man hat dann, weil offenbar da eine Nachnutzklausel fehlt, hat dann keine Hand mehr drauf. Siebtens, wenn der Erhalt als religiöses Gebäude nicht mehr möglich ist, gilt die Präferenz einer kulturellen oder sozialen Nutzung. Das heißt, es gibt eine gewisse Stufen, also religiös oder spirituell, kulturell, sozial. Und erst dann, bei Gebäuden von geringerem architektonischen Wert, kann auch die Umwandlung in Privatwohnungen erfolgen. Wobei man da ja auch nochmal unterscheiden kann, ob man jetzt sagt, wir machen dann Sozialwohnungsprojekt draus, dann ist es wieder sozial. Oder ich sage, ich mache Luxuswohnungen daraus, um möglichst viel Geld dann wieder zu generieren. Also auch hier bleibt auch, wie ich meine, die Verantwortung einer Gemeinde nicht außen vor. Ich kann natürlich sagen, ich will jetzt wirklich mein Konto erhöhen, also richtig Knete damit machen. Oder ich will jetzt wenigstens, wenn ich schon nicht mehr diesen Bau halten kann, will ich aber ihm doch wirklich noch, will ich, dass möglichst viele noch etwas wirklich davon haben. Das wäre zum Beispiel, indem ich ein soziales Projekt mache. Ich denke da etwa an eine Kirche in Münster, wo man tolles, also mit offen mit Einbauten, dann soziales, also praktisch Rehabilitierung von jugendlichen Straftätern und so weiter, also eine ganz soziale Einrichtung daraus gemacht hat. Bei Einbauten ist natürlich, das ist besonders bei historisch wertvollen Kirchen der Fall, das ist der nächste Punkt. Also die Studie, das wäre die Studie, das ist eben auch interessant, vor der Veränderung ist eine Studie über die bisherigen Stadien der Entwicklung des Bauwerks anzufertigen. Das heißt, also auch die Bauten zum Beispiel der Zeit wie hier, also etwa wie so in der Zeit um das Konzil entstanden sind, dass man auch sagt, was haben die denn auch noch für Stadien mitgemacht? Wie ist dann umgebaut worden? Wie hat man das versucht anzupassen an die nachkonziliäre Reform? Wie hat die Gemeinde damit gelebt? Nicht einfach zuschließen und sagen, das war's dann oder so. Also hier wird sehr großen Wert darauf gelegt, dass das einfach auch festgehalten wird, was dieser Bau mit den Menschen oder die Menschen mit diesem Bau für eine Geschichte gemacht haben. Und dann kommt das mit den historisch wertvollen Kirchen, dass also hier dann der Raum einfach möglichst erhalten bleiben soll. Da gibt es also auch ein ganz schlechtes Beispiel aus dem Bistum Aachen. Wir haben also jetzt die Paulskirche, ehemalige Dominikanerkirche, also mittelalterlicher Bau, im Krieg zerstört. Modern, aber sehr gut modern innen wieder aufgebaut, also die Außenmauern waren stehen geblieben. Eine Betonkiste reingesetzt, wo jetzt das Bistumsarchiv ist. Der Raum ist zerstört. Ja, man sieht nichts mehr, man sieht nur Betonwände. Man sagt, das sei reversibel. Klar, wenn man den Bunker wieder rausnimmt, ist der Bau noch da. Aber das hätte man nach diesen Richtlinien so nicht machen können. Dann kommen die beweglichen Kulturgüter unter 10, die sollten im gleichen Territorium bleiben. Das heißt, nicht gleich alles nach Polen oder sonst wie gegen, sondern wirklich überlegen, was hat einen Wert, einen identitären Wert. Natürlich ist es nicht alles in die verbleibende Kirche bringen, dass es dann wirklich aussieht wie in der Rumpelkammer. Also es sind sehr sensible Dinge, aber die eben bedacht werden müssen. Was nicht mehr liturgisch genutzt wird, soll dokumentiert auch hier und möglichst in einem kirchlichen Museum zugeführt werden. Die Dokumentation, also da wäre das mit den Gewändern auch zu sagen, nicht der Messgewänder oder Kelche oder was auch immer, irgendwo anders hin landen und man nicht mehr weiß, woher die gehören, welche Geschichte auch die gemacht haben. Das sind Dinge, die zunächst mal sagen, ja gut, wen interessiert das noch? Aber es ist ein Stück Identität, ein Stück Geschichte, ein Stück, ja, gehört eben zu Kirche ist Überlieferungsgemeinschaft. Nicht? Und das zeigt sich eben auch in den sogenannten Realien, also in diesen Dingen, die also unser gottesdienstliches Leben ausmachen. Und dann schließlich, liturgische Orte und Devotionalien sollten bei der neuen Raumnutzung entfernt werden unter Berücksichtigung des jeweiligen öffentlichen Rechts. Da ist natürlich immer bei denkmalgeschützten Kirchen die Frage, was sagt die Denkmalpflege? Wie gesagt, in der Kirche in Aachen mussten Taufbecken stehen bleiben. Ich hoffe, dass die das Taufbecken nicht dazu nutzen, um den Sekt zu kühlen. Aber die Kanzel wird eben dann schon mal für andere Zwecke genutzt, wie wir gesehen haben. Soweit diese Leitlinien. Blick auf die Uhr, ich will jetzt ein bisschen Betracht geben, ich bin auch ganz am Ende. Perspektiven. Das habe ich am Anfang schon oder mehrmals angedeutet. Jetzt fällt das Wort, sagen wir mal, in welche Richtung sich das eigentlich schon entwickelt hat. Hybridräume. Im Grunde ist also auch dieses Beispiel St. Kux, also St. Johann Baptist in Köln, also diese Jugendkirche, ein Hybridraum geworden. Der Kollege Thomas Erne, evangelischer praktischer Theologe, der das Evangelische Kirchbauinstitut in Marburg leitet, es gibt ja leider kein katholisches Pendant, hat ein Buch geschrieben über Hybridräume der Transzendenz. Er sagt, es gibt viele Räume, wo Menschen Transzendenzerfahrungen machen, wo also Selbsttranszendenz, wo man sich selbst überschreitet, wo man den Überschritt macht eben auf ein anderes hin. Ob das nun die Erfahrung eines persönlichen Gottes ist, zu dem man du sagt, oder ob es mehr im Sinne eben einer asiatischen Meditationspraxis eben, die Lehre oder wie auch immer ist, das Nirvana oder wie auch immer. Da sind die sich eigentlich diese mystischen Traditionen sogar sehr nah oft. Es geht eben darum, Überschreitung. Das hat es schon lange auch in anderen Räumen gegeben. Das waren die Museen, das waren bis hin also auch zu unsere Kaufpaläste und so weiter, Stadien, also Sportpaläste. Er sagt aber, Kirchen sind wichtig. Das ist dieser Satz, wir brauchen Kirchen, wie Menschen brauchen Kirchen, die vernetzt sind mit den unterschiedlichen kulturellen Formen der Weitung des Daseins. Und die diese Erfahrungen aufgreifen, um sie noch einmal religiös zu vertiefen und zu überschreiten. Wir brauchen Kirchen, die Hybridräume der Selbsttranszendenz sind. Wo also Menschen, die auch anderswo ihre Erfahrungen machen, dann nochmal sehen, aha, es gibt auch noch etwas anderes, was das nochmal überschreitet. Was ich auch im Stadion sonst finde oder sonst wo, ich war auch im Gourmet-Tempel und sonst wo, nicht im Wellness-Tempel, dass das nochmal eine ganz andere Dimension bekommt. Und das heißt natürlich, die gehen da noch nicht in eine normale Kirche rein, sondern es sind eben diese Räume, die geöffnet werden, weil auch schon mal anderes dort stattfindet, weil auch andere Erfahrungen dort gemacht werden, weil auch Christen andere Erfahrungen dort machen und die mit den anderen Leuten teilen, aber auch Christen dort beten. Und auf diese Weise eben das ist die Hybridität, also das Hybride in diesen Räumen, dass er flüssig wird, dass ich jetzt, ohne dass das sich jetzt vermischt. Es ist klar, dass wenn Christen da Gottesdienst feiern, feiern die da Gottesdienst. Auch in diesem Beispiel aus Stuttgart, was ich genannt habe. Natürlich feiern die auch ihren ganz normalen Gottesdienst da. Aber dieser Gottesdienst wird sich verändern, weil sie natürlich auch die Welt auf eine ganz andere Weise mit in das Gebet nehmen und nicht mehr vielleicht ein Ghetto sind in einer ansonsten fremden und außenstehenden Welt. Das kennen wir natürlich auch schon längst. Das sind zum Beispiel diese Citykirchen, hier als Beispiel Mönchengladbach, die ehemalige Hauptpfarrei, wo man praktisch hier so einen Balken eingezogen hat, hier in Lettmar, und man mit Vorhängen diesen sakralen Teil, also zumindest optisch, etwas abtrennen kann. Aber er bleibt präsent, das ist ganz wichtig. Also es ist keine wie früher die Mehrzweckräume mit der Schiebetür und dann war man praktisch im säkularen Bereich. Nein. Es ist wie auch St. Helena in Bonn, es bleiben solche Räume, oder hier die Nikolauskirche in Aachen, sogar eine ökumenische Citykirche, wenn auch eben weiterhin in katholischer Trägerschaft. Also wo im unteren Bereich, wir sehen auch diese Balken dafür für Events, Veranstaltungen, auch hier ein Holzfußboden, also wo man im unteren Bereich natürlich Verschiedenes machen kann, wenn auch, das weiß ich, Bistumsveranstaltungen sind, findet das Essen statt, finden die Vorträge statt. Also das ist in diesem, also praktisch alle diese Dinge sind doch zu machen. Oder St. Franziskus in Bonn, eine Kirche, die in so einer bipolaren Anordnung neu gestaltet wurde und wo dann schon einmal eine Franziskus-Mahlzeit stattfindet, nach dem Vorbild von St. Egidio, dieser Gemeinschaft in Rom, was Tevere, und man eben dann einen langen Tisch dort aufstellt und hier dann tatsächlich miteinander dann Mahl hält. Andere Kirchen oder Kirchen nutzen, also im Sinne eben, dass man versucht, praktisch Kirchen, die man weiterhält, aber denen eine Zusatzbestimmung zu geben, wie etwa Wanderer- und Radwegekirchen, die immer zunehmen. Oder ein weiteres Beispiel aus Bonn, die Namen-Jesu-Kirche, ehemalige Jesuitenkirche, säkularisiert natürlich, wie alle diese Kirchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nachdem es dann mal Pferdestall war, wurde es wieder katholische Kirche, zwischendurch dann mal wieder, als die Altkatholiken sich abspalteten, altkatholische Kirche, dann wieder römisch-katholisch. Und dann hat Kardinal Meißner aber praktisch die Hochschulgemeinde, die zwischenzeitlich drin war, da rausgezogen. Und der Stadtdechan wollte sie auch nicht mehr haben. Ich habe versucht, sie als katholische Universitätskirche zu übernehmen. Da zog die Uni nicht mit, was sie nachher bedauerte. Dann sollte sie säkularisiert werden. Mercedes wollte Autos da verkaufen und Sinn und Leffers Damenmode. Gut, die Beispiele hätten sich dann als Umkleidekabinen geeignet. Dann gab es Gott sei Dank eine Initiative, der ich mich dann auch angeschlossen hatte, dann doch weiterhin für eine sakrale Nutzung zu sorgen. Und dann haben sich die Altkatholiken dafür interessiert. Und dann wurde dann ein sehr schönes Projekt gemacht mit der damaligen Pfarrerin Henriette Crüvel, die aber dann leider eben so eine andere Geschichte dann nicht mehr daher geduldet war. Aber das Projekt ist dann geblieben. Toller Raum mit einer neuen Ausstattung von Klaus Simon, sehen Sie da links. Das war auch eine tolle Geschichte, die kann ich jetzt nicht erzählen. Dann kam noch hinzu, dass man auf die Idee kam, hier sehen Sie das, so Namen, Schilder, die alte Jesuitengruft, die hier drunter ist, wieder zu öffnen. Die war so leer. Und dann ohne Begräbnisstätte zu machen, sodass also auch die Finanzierung gesichert ist. Die Kirche gehört dem Land, sodass also die Baulasten das Land übernimmt, aber die Unterhaltung muss natürlich und auch das Offenhalten und so weiter muss von der sehr kleinen altkatholischen Gemeinde getragen werden. Sie ist auch Bischofskirche, die erste Bischofskirche, die sie überhaupt haben. Der Bischof sitzt ja in Bonn. Aber es ist eine Kirche, die unglaublich frequentiert wird, denn die liegt zwischen Marktplatz und Beethovenhaus. Und da kommen jetzt praktisch alle Leute mal rein. Die meisten nur, um mal eben ein Selfie zu machen, aber viele auch, um zumindest mal eine Kerze anzuzünden und auch sehr viele auch, um mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen. Eine tolle Möglichkeit, die ich gerne für unsere römisch-katholische, ich bin auch selber noch immer noch da im Beirat, also habe da noch ein bisschen mit, kann da noch ein bisschen mitmischen, aber ich hätte sie gerne für uns behalten. Ein sehr schönes Beispiel ist in Köln-Kalk, es geht übrigens auf die Initiative von Kardinal Wölki zurück. Kloster wurde aufgegeben, Klarissenkloster. Und hier war schon eine Nutzung dann drin von der Caritas für Geflüchtetenbetreuung. Die Frage ist, was wird mit dem alten Klostergebäude und der Klosterkirche? Die Klosterkirche ist ein mehrzwecknutzbarer Raum mit so einem Einbau, wo man dann das praktisch noch so einen Konferenzraum noch abtrennen kann. Akustisch und optisch. aber das auch ganz öffnen kann, sodass also der Raum zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass der Chorraum noch als Sakralraum erhalten ist und auch, das kann man auch wieder, das ist ein fahrbares Element, sodass man auch den ganzen Raum als Sakralraum nutzen kann. Das Kloster musste stehen bleiben zum Leidwesen des Kardinals. Gott sei Dank, muss man sagen, denn da hat man, das hat man sehr schön saniert. Und da sind zwei Wohngruppen für Rehabilitierung von straffällig gewordenen Jugendlichen drin. Das funktioniert in diesem alten Gemäuer viel besser als in so einer modernen, in einer modernen Architektur. Die hat man aber dann dahinter dem alten Garten gebaut, mit relativ bescheidenen Mitteln, aber eine sehr, sehr gute Architektur. Und da sind Familien, ganz normale Familien, aber auch Geflüchtete, sodass also das auch ein ganz soziales, gemischtes Wohnprojekt geworden ist und damit im Grunde genommen die alte Klosteridee auf eine ganz neue Weise neu übersetzt und wieder praktisch in eine neue Weise fortgeführt werden kann. Also das finde ich wirklich ein sehr gutes Modell. Wir haben das Beispiel, also im Erzbistum Köln haben wir mal schon vor Jahren eine Arbeitshilfe zu dem Thema rausgegeben, die man auch noch im Internet runterladen kann. Da sind wir zurzeit auch bei einer neuen dran. Straße der Moderne ist auch eine Initiative, wo man moderne Kirchenbauten, viele sind schon leider nicht mehr da oder werden entwidmet, als Ziel also vorstellt. Jede Woche kommt ein neuer dazu, um eben gerade die gefährdeten Bauten, bis zum Essen war ja da Vorreiter des 20. Jahrhunderts, in die Öffentlichkeit zu bringen und denen auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die Bedeutung und auch die Qualität dieser Gebäude. Das geht vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier aus, auch eine Initiative, an der ich beteiligt bin. Und das Neueste ist ein Projekt von Baukultur Nordrhein-Westfalen, Zukunft Kirchenräume. Das ist eine Homepage, die jetzt aufgemacht worden ist im Februar. Ich habe da Projektmaterial auch liegen, wenn Sie es interessiert. Da können sich Gemeinden bewerben bis Juli, um die also jetzt ein Projekt einer Nachnutzung vorhaben. Und die haben nur 8, die sie dann auswählen können, aus finanziellen Gründen und auch personellen Gründen. Und die werden dann richtig begleitet. Also mit allen Regeln der Kunst. Das, vom Ansatz her ist es eigentlich genau das, was wir auch wollen oder ich auch will, dass man wirklich eine Prozessbegleitung macht, die zunächst mal alle Optionen offen hält. Und nicht schon sagt, also hier, wir suchen jetzt den nächsten oder den nächsten, den meistzahlenden Investor oder sonst was und ist mehr oder weniger egal, was draus wird, sondern wir sind daran interessiert, dass ein Optimum erreicht wird, ein Optimum für das Gebäude, für den ganzen Bereich und ich würde auch sagen, für die Ursprungsintention, dass es eine möglichst nahe Nutzung ist. Es kann sein, dass am Ende was ganz anderes dabei rauskommt als eine kirchliche Nutzung, aber dass etwas, wie etwa bei dem Beispiel in Köln-Kalk, dass etwas noch von dem weiterlebt und nicht eben praktisch dann wir nachher nur noch Etikettenschwindel haben. Ich ende mit einigen Thesen oder Aufgabenstellungen, die nochmal das Ganze, was ich jetzt versucht habe, unter verschiedenen Gesichtspunkten darzulegen, zusammenfassen. Erstens, zunächst einmal ist das, was wir hier verhandeln, eine durch Jahrhunderte hindurch vollzogene Selbstverständlichkeit. Also Kirchen, wenn Kirche nicht umgenutzt oder anders zwischenzeitlich, zumindest anders genutzt worden wären, gäbe es viele gar nicht mehr. Weil es wird ja immer Maastricht so als Sakral-Umnutzungsmodellstadt vorgeführt. Die ganzen Kirchen, ob es die Kreuzgangkirche ist mit dem Hotel und dem Restaurant, ob es die Dominikanerkirche mit der Bibliothek ist, ob es die Franziskanerkirche mit dem Archiv ist, ob es wo die Empfang ist von der Uni, das ist so eine Ordensfrauenkirche, ich weiß nicht, was für ein Orden ist, und x andere, eine Hörsaalkirche und so weiter. Diese ganzen Kirchen waren alle entwidmet in der Säkularisation und die hatten alle zwischenzeitlich eine andere säkulare Nutzung gehabt, wurden dann wohl teilweise dann im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder zur Kirche. Aber hätte man sie nicht zwischenzeitlich anders genutzt, wären sie, wie zum Beispiel diese vielen, vielen Kölner Kirchen, abgerissen worden. Wir haben in Köln, trotz der vielen Kirchen, die noch da sind, nur einen Bruchteil von den Kirchen, die da eben bis 1803 gestanden haben. Das muss man sich vor Augen halten. Nicht? Und also insofern war es eine Selbstverständlichkeit gewesen. Kirchen dienten auch in der Vergangenheit
nur zu einem geringen Teil dem, was wir heute Seelsorge nennen. Das waren in dieser Kirchenfamilie, sagt man ja, also in einer mittelalterlichen, aber auch neuzeitlichen, frühneuzeitlichen Stadt, waren das die Pfarrkirchen. Die Pfarrkirchen waren auf diese kleinen Kirchen, die unscheinbaren Kirchen, die so neben den großen Kloster- und Stiftskirchen standen. Das waren die großen repräsentativen Kirchen. Und die nie gefüllt wurden. Die brauchten die Kirche nicht, um da Leute jetzt unterzubringen, sondern sie brauchten die Kirchen, um als Repräsentationsräume, als Räume ja, der, um sich darin zu entfalten, wo Prozessionen stattfanden, wo Memorien stattfanden an den verschiedenen Orten, den verschiedenen Arterien und so weiter. Also es waren Lebensräume, so könnte man sagen, und die auch noch miteinander in Beziehung standen. Also die einzelnen Kirchen einer Stadt hatten dann noch, wie die römischen Stationskirchen, daher kommt es letztlich, oder kommt letztlich von Jerusalem her, also hatten ganz andere Funktionen. Repräsentation, Memoria, Eigenkirchen, man wollte sich auch gerne ein Denkmal setzen und so weiter. Freilich hatte dies zur Voraussetzung, dass die herausgehobene Bedeutungszuweisung für Sakralgebäude von der Allgemeinheit geteilt wurde, was heute natürlich nicht mehr in dem Maße der Fall ist, trotz der hohen Wertschätzung, die Kirchen heute nach wie vor haben. Auch wenn die eben nicht mehr so gegeben ist, so kommt den Kirchengebäuden immer noch ein Mehrwert zu, auch seitens derer, die nicht zur Glaubensgemeinschaft gehören. Kirchen haben eine Orientierungsfunktion und identitätsstützende Funktion, was ich eben sagte, eben von unserem Kollegen Wienert, der eben diesen immateriellen Wert tatsächlich also auch empirisch berechnen kann und damit also auch eine richtige, also feste, sichere Aussage machen. Der säkulare Gebrauch von Kirchen bzw. von Teilen der Gebäude in der Geschichte kann Hinweise geben für heutige Nutzungserweiterung und Teilumnutzung. Wir haben ja oft heute, dass man den unteren Teil abtrennt, um da etwas anderes zu machen, Fahraktivitäten reinlegt. Übrigens auch da in diesem Kirchenbau in Köln-Kalk, also diese ehemalige Klosterkirche, hat man im unteren Teil Büros gemacht, um Mieten zu erzielen. Also die Caritas hat ihre Büros da reingelegt und zahlt Miete, sodass also der Unterhalt dieser Kirche, der sonst eben nur auch durch Veranstaltungen und so weiter bestritten werden muss, zum Teil zumindest davon auch bestritten werden kann. Also man muss schon natürlich mit scharfem Bleistift rechnen, um solche Projekte zu ermöglichen. Aber diese Nutzungserweiterungen und Teilumnutzungen können eben auch als Chance angesehen werden, einer anderen Präsenz der Kirche in einer veränderten Welt. Gerade vor vielen Jahren war das in Köln-Kreuzberg, das war natürlich sehr teuer, das ist nicht billig, sowas zu machen, aber das sind für meinen Begriff Investitionen, die sich lohnen, weil sie die Zukunft sind. Das war in Köln-Kreuzberg eine große evangelische Kirche. Da war auch die Frage, soll man das Ding aufgeben und dann in das Fachzentrum zurückziehen? Nein, man hat alles in die Kirche gelegt, das ist auch noch architektonisch sehr gut gelungen, und hatte damit einen wirklichen Leuchtturm und ist damit präsent und die Leute kommen dahin und hat auf diese Weise eben dann ein wirkliches Standing, was man vorher nicht hatte. Vorher hatte man nur diesen riesen Tempel da stehen, der immer leer war und bedrückend war, weil der nie gefüllt wurde, vielleicht Weihnachten so halbwegs mal. Und jetzt hat man eben was ganz anderes. Die Kirchengemeinden sind zu ertüchtigen, selbstkritisch die brachliegenden Potenziale der Sakralgebäude zu erkunden, die nicht nur innerhalb klassischer Nutzungen liegen. Jetzt haben natürlich oft die Schere im Kopf. In der Kirche darf man nur fromm sein. Natürlich darf man in der Kirche nicht alles. Und es sind oft, man muss das genau oft austarieren, was geht nicht und wo ziehe ich Grenzen und so weiter. Also das ist schon eine schwierige Aufgabe, auch eine Aufgabe, die ständig auch selbstkritisch angegangen wird. Aber wenn man das denn tut, also wenn man sich gleichsam hier, wenn man mal auch Grenzen überschreitet, im guten Sinn überschreitet, dann kann das auch zu einer Revitalisierung des Gemeindelebens beitragen. Also dieses Beispiel da aus Stuttgart hat wirklich dazu geführt, dass plötzlich wieder Gemeinde da ist, die nicht mehr da war. Dass ein solches Gebäude dann plötzlich wieder zu einem Kristallisationspunkt kommt und sich auch wieder junge Leute sagen, ja, da engagiere ich mich jetzt. Da bin ich bereit, also auch einen Teil meiner Freizeit auch reinzustecken. Sakralraumtransformation ist ein Kernbereich innerhalb der pastoralen Neuausbildung der Diözesen und Landeskirchen. Das ist eine These. Es ist zwar nicht so, aber es müsste sein. Ja. Es ist praktisch, ist es so, wenn man all das im Hintergrund hat, dass man nicht sagen kann, also wir machen, das faktisch läuft unsere ganze neue Organisation daneben, sondern es ist ein Kernbereich. Die Kirchenleitungen haben dabei die Aufgabe, die Entwicklung der Sakralbaulandschaft zu koordinieren, dass man also das Ganze im Blick hat, dass man also jetzt nicht zum Beispiel auch hier in Essen, nicht, dass man, ich kann nicht alle modernen Kirchen aufgeben und habe dann nur noch 19. Jahrhundert als Sakralbaulandschaft. Ja. Das ist ein Unding. Ja. Also das man muss auch irgendwo das Ganze im Blick haben. Und eben dann Transformationsprozesse vor Ort subsidiär zu unterstützen. Gerade auch Prozesse, die jetzt in diesem Sinne, wie ich das versucht habe, deutlich zu machen, jetzt produktiv gestaltet sind. Also jetzt nicht zu sagen, wie wickle ich das ab, sondern wohin führt das jetzt auch positiv, auch die Gemeinde eben, dass ich wirklich dann zu einer anderen Gemeinde am Ende vielleicht geworden bin, am Ende eines solchen Prozesses mit diesem Gebäude oder diesen Gebäuden. Generell ist die Gesellschaft als Ganze und damit Politik und Wirtschaft in Mitverantwortung für den Erhalt der Sakralbaulandschaft als eines wesentlichen Bestandteils unserer kulturellen Identität zu nehmen. Das ist natürlich Appell auch an die Kirchenleitungen, also auch an die Bischöfe, hier noch viel stärker das einzufordern. Das heißt natürlich, dass die Bischöfe selber sich das zum Anliegen machen müssen. Und das sehe ich eigentlich noch zu wenig. Das Interesse an den Kirchengebäuden und ihrer sinnstiftenden Zwecklosigkeit übersteigt die Kirchensteuerzahlergemeinschaft weit. Das wird natürlich in Zukunft noch viel mehr der Fall sein. Das müssen wir uns gewiss sein. Aber wir dürfen eben nicht klein beigeben und sagen, also deswegen also möglichst viel jetzt schon abwickeln, damit wir dann in 20 Jahren nicht in die Bredouille kommen. Das ist also so ein bisschen meine Strategie. Deswegen, das sind diese beiden Bücher liegen, das sind unsere letzten beiden Bücher zu dem Thema. Wir haben also jetzt vor einigen Wochen erst eben die Evaluierung unserer Forschergruppe gehabt, hoffen dann auch bald loslegen zu können, interdisziplinär, wo wir versuchen, also solche Prozesse erstmal zu begleiten, aber auch dann auch ein bisschen zu steuern und damit auch die praktisch Kriterien dann auch zu entwickeln, damit man auch dann zu wirklich guten Ergebnissen kommt und gemeinsam damit nicht alleine gelassen wird. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.